Wir hören zur Predigt die alttestamentliche Lesung für den heutigen Sonntag im ersten Buch Mose im 50. Kapitel. Die Brüder Josefs fürchteten sich in Ägypten, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Liebe Gemeinde, was wir gerade gehört haben und die meisten von uns ja sicherlich auch ganz gut kennen, hört sich an wie das Happy End aus einem Roman oder einer Romanverfilmung. Konfliktgeladene Familiengeschichte und am Ende wird doch alles gut. Wie hatte Josef selbst zu seinen Brüdern gesagt: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Doch wenn wir genauer hinsehen, ist das Ganze alles andere als das schnulzige Ende einer Familiengeschichte. Hier geht es vielmehr um das komplizierte Geflecht von Schuldverstrickung, die an allgemeiner Gültigkeit auch nach Tausenden von Jahren nichts an Wert verloren hat. Also keine alte Geschichte, keine Schnulze aus der Bibel längst vergangener Tage. Führen wir uns vielleicht noch einmal ganz kurz vor Augen, was den eben gehörten Zeilen eigentlich vorangegangen war. Der Vater Jakob zog Josef seinen Geschwistern vor. Und sowas geht in der Regel nicht gut. Josef freute sich in aller Unbefangenheit über diese besondere väterliche Zuwendung. Mehr noch, er erzählte seinen Brüdern von den Träumen, die er hatte. Träume, die seine Überlegenheit über die Brüder deutlich machten. In den Brüdern stieg, und das ist normal, stieg Neid und Hass auf. Und eines Tages, als sie mit Josef unterwegs waren, auf weiter Flur, da ging es mit ihnen durch. Sie wollten ihn töten, dann warfen sie ihn aber doch nur in eine Zisterne und kurz darauf verkauften sie ihn an eine vorbeiziehende Karawane. Verkauft in die ägyptische Sklaverei. Dem tief betrübten Vater Jakob aber überreichten sie ein blutgetränktes Gewand von Josef, so dass er meinen sollte, sein Sohn sei von einem wilden Tier zerrissen worden. So gerät Josef im Alter von 17 Jahren in die Sklaverei, im wahrsten Sinne des Wortes verraten und verkauft. Durch glückliche Umstände, und das ist die dramatische Wende in unserer Erzählung, steigt der Sklave Josef zum Vizekönig, zum zweiten Mann in Ägypten nach dem Pharao auf. Als eine Hungersnot ausbricht, kommen die Brüder nach Ägypten und stehen wieder vor ihrem Bruder. Josef aber gibt sich nicht zu erkennen, gibt ihnen jedoch Nahrung und lässt sie mit der ganzen Familie wiederkommen. Und alle werden freundlich in Ägypten aufgenommen, der Vater Jakob und die Brüder. Alles scheint nun in Ordnung. Jahre vergehen, da stirbt der Vater. Und jetzt jetzt geht es wieder los. Die Brüder machten sich Gedanken und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihn getan haben. Aber hatte er ihnen nicht schon längst vergeben? Die Brüder fühlten sich jetzt verloren. Sie fürchteten sich vor der Vergeltung, die ihnen Josef zufügen könnte. Und darum kommen sie auf den Gedanken, ihn im Namen des Vaters Jakob um Schonung und Vergebung zu bitten. Sie schicken Boten und lassen ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Josef, liebe Gemeinde, war erschüttert, als er diese Botschaft bekam. So erschüttert, dass er zu weinen beging. Es war nicht Rührung über das Schuldbekenntnis der Brüder, sondern es war wohl vor allem die Erschütterung über die neuerliche Lüge der Brüder. Denn eine solche letztwillige Verfügung seines Vaters gab es nicht. Jakob hatte ja noch vor seinem Tod die Schandtat seiner Söhne gegenüber Josef mitbekommen. Und er wusste auch, dass Josef seinen Brüdern bereits vergeben hatte. Und hier, liebe Gemeinde, genau an diesem Punkt sind wir, um den es auch für uns geht. Josef war betrübt über das Misstrauen, das immer noch in seinen Brüdern steckte. Ihm wird jetzt klar, dass seine Brüder jahrelang so lebten, als hätte er ihnen nie vergeben. Ein Ausleger zu unserer Stelle hat einmal sehr zutreffend gesagt, und wenn das für Josef so ein Kummer war, dass seine Brüder nicht glaubten, dass er ihnen alles vergeben hatte, was ist das erst für ein Kummer für Christus, wenn man an seiner Liebe, an seiner Gnade zweifelt? Darum, liebe Schwestern und Brüder, darum geht es für uns Christen. Könnte es sein, dass auch unter uns der eine oder die andere unter Schuld leidet, die schon längst vergeben ist? Obwohl doch jede Lossprechung in der Beichte oder der Empfang des Heiligen Abendmahls uns befreit von aller Schuld? Ist nicht schon alles, was wir schuldbewusst und mit Reue unter das Kreuz Christi gelegt haben, vergeben? Besonders wer sehr sensibel ist, kann das, was er erlitten hat, was ihm angetan wurde und auch, was er anderen angetan hat, nicht vergessen. Und damit kann mitunter das Gefühl aufkommen, weil man es nicht vergessen kann, sei es auch nicht wirksam vergeben. Das ist allerdings falsch und auch gefährlich. Denn somit wird aus dem objektiven Zuspruch, dir sind deine Sünden vergeben, eine subjektive Empfindung, die immer mit den eigenen Fragen überschrieben bleibt. Sollte Gott mich wirklich angenommen haben? Sollte der Zuspruch der Sündenvergebung wirklich meine Schuld beseitigt und ausgelöscht haben? Sollte jetzt wirklich alles wieder gut werden? Wer immer so fragt, der stellt freilich die Gnade Christi in Frage. Denn dann vertrauen wir eben nicht dem Wort Christi, das uns Vergebung zuspricht, sondern unseren eigenen subjektiven Gefühlen. Genau deshalb bin ich auch immer so gegen die Schwärmerei, das werden manche schon gemerkt haben, wenn es um solche Punkte geht, weil das immer da deutlich wird, wo immer diese Gefühlsduselei, wie ich das empfinde oder nicht empfinde, ist letztendlich egal. Wenn Gott sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann kannst du fühlen, wie du willst, dann sagt er es, dann tut er es und dann gilt es. Und darauf verlassen wir uns. Nicht, ob wir heute so fühlen oder morgen so. Natürlich, vergeben heißt für uns keinesfalls immer auch vergessen, klar. Wie könnte man so manches, das man erlebt hat und bitter erlebt hat, so einfach vergessen? Aber wir können vergeben, wie uns durch Christus vergeben ist, damit die Schuld, die uns zugefügt wurde, nicht auch noch in uns zum Hass wird und reift. In unserer Erzählung spricht Josef einen Satz, der zum Schlüsselwort wird. Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt? Das, liebe Schwestern und Brüder, sollten wir zu unserem Satz machen. Ich als Pfarrer zuerst und jeder Einzelne. Stehe ich denn an Gottes Statt? Da steht niemand. Josef nicht, ich nicht, du nicht, wir alle nicht. Keiner hat das Recht, sich anzumaßen, das Urteil Gottes vorwegzunehmen. Als Christen sind wir vielleicht, und der Pfarrer sowieso, geneigt, das manchmal zu tun. Vor allem, wenn wir Moralapostel spielen und uns dabei selbst vergessen. Uns steht als Menschen niemals das letzte Wort zu. Niemals das letzte Wort über einen anderen Menschen und auch nicht über uns selbst. Auch das spricht Gott. Wenn wir das wissen, dann dürfen wir natürlich auch wissen, dass alle unsere Schuld uns ja auch nicht für immer und unwiederbringlich von Gott trennt. Im Gegenteil, mit Christus gilt, Jesus nimmt die Sünder an. Dafür ist er gekommen und für uns Sünder ist er da. Die Pointe der Josefsgeschichte liegt darin, dass Gott sich mit dem Guten am Ende gegen alle menschliche Schuld und Skepsis gegenüber seiner Vergebung durchsetzt. Nämlich am Leben zu erhalten, wie es dort heißt, ein großes Volk. Gott, so heißt es auch, schreibt auf krummen Linien gerade. Gott kann eben auch unsere Schuld zum Guten wenden. Das gilt besonders im Hinblick auf das Kreuz Christi. Dort gilt doch auch, ihr gedachtet es böse zu machen, ihr Menschen. Gott aber gedachte es gut zu machen. Natürlich, Josef kann auch erst am Ende davon sprechen, dass Gott es gut mit ihm meinte. Wer drin steckt in Problemen und scheinbar ausweglosen Situationen, wird sich bedanken für den schlauen Hinweis, dass Gott am Ende schon alles gut machen wird. Fromme Worte in solchen Situationen oder gar Sprüche sind oft wenig nützlich. Ja, zeugen manchmal auch unter Christen von fehlendem Einfühlungsvermögen. Und doch im Nachhinein wird uns manchmal bewusst, dass auch manches Problem, mancher Kummer und manche Sorgen zum Guten bestimmt waren. Aber bitte erst im Nachhinein wird uns das klar. Bei Gott sind eben die Dinge alle möglich. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu zur Jahreswende 1943 folgende bedenkenswerte Worte. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Oder wie sagt es der Apostel Paulus? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich finde ein schöner Trost zu wissen, dass Gott trotz all meiner Schuld, meiner Fehler und auch manch falscher Entscheidung, die ich im Leben treffe, mich nicht fallen lässt und am Ende zu einem guten Ziel, nämlich zu ihm selbst führt. Amen.